Forderung des Eingedenkens der Natur im Subjekt insofern entsprochen, als das Subjekt sich aus dem Grund der eigenen Natur losreißt und gleichwohl an ihn zurückgebunden bleibt. Natur sind wir, insofern wir uns selbst gegeben sind. Sie ist unsere Natur, insofern wir durch sie unausweichlich betroffen sind. Das Widerfahrnis der betroffenen Selbstgegebenheit ist deshalb das Prinzip der Subjektivität. Im Selbstbewusstsein, das dieses Subjekt trägt, bleibt die Bindung an die eigene Natur konstitutiv. Das so konstituierte Subjekt ist sich, wenn es sich Ich nennt, zugleich bewusst, dass es nicht Herr im eigenen Hause ist, um es mit Freud zu sagen. Gleichwohl ist dieses Selbstbewusstsein bedeutend stabiler oder, um diesen Terminus schon jetzt zu gebrauchen, souveräner als die windigen Gebilde, die sich aus der Reflexion oder aus Anerkennungsverhältnissen ergeben. Ein Selbstbewusstsein, das sich durch Identifikation konstituiert, und ein Selbstbewusstsein, das von der Anerkennung der anderen lebt, bleibt stets prekär. Jede Identifikation ist im Letzten grundlos. Das so konstituierte Selbstbewusstsein wird den Zweifel nicht los, was denn das andere, mein Aussehen, mein Werk, mein Image, mit mir zu tun haben. Jede Anerkennung ist jederzeit kündbar, und das so konstituierte Selbstbewusstsein wird die Sorge nicht los, dass sich die anderen von mir abwenden könnten. Dagegen taucht das in betroffener Selbstgegebenheit fundierte Selbstbewusstsein mit jeder negativen Erfahrung, mit jeder Gefährdung wieder hinab in die Gewissheit, dass es etwas gibt, das mich angeht und dass ich jemand bin, den etwas angehen kann. Damit sind wir beim Thema Quellen des Selbst. Mit der Fundierung des Subjekts in betroffener Selbstgegebenheit erschließt sich die Leiblichkeit in ihrer ganzen Fülle als Quelle des Selbst. Ich greife in bewusster An- und Ablehnung damit einen Terminus von Charles Taylor auf. In seinem Buch gleichen Namens macht Taylor die kulturellen Ressourcen der Ich-Formation namhaft, wohlgemerkt die kulturellen. Damit speist sich allerdings nur das Selbstbewusstsein, insoweit das Ich eine Identität des Geistes ist. Mit dem Eingedenken der Natur im Subjekt ist dagegen zumindest der Gedanke nahegelegt, dass es auch Quellen des Selbst in der Natur gebe, wenngleich mit Horkheimer und Adorno ihrer nur nostalgisch gedacht werden könnte. Nach der These von der Geburt des Subjekts aus dem Schmerz haben wir es dagegen mit einem Subjekt zu tun, das auf Dauer von der eigenen Natur gezeichnet ist. Und damit ist ein praktisches Selbstverständnis vorgezeichnet, das die eigene Natur als Leib einschließt. Der Leib tritt dem Ich nicht mehr, wie bei Nietzsche noch, als das andere, das vielleicht größere und tiefere Selbst entgegen. Vielmehr konstituiert sich das Subjekt als ein Ich selbst. Das Ich versteht sich in seiner Subjektivität als in betroffener Selbstgegebenheit fundiert. Es bleibt seiner ontogenetischen, aber stets wiederholbaren Herkunft aus der Natur, die wir selbst sind, aus dem Leib eingedenk. Dabei handelt es sich auch nicht um das inkarnierte Ich jener seinerzeit bedeutenden Errungenschaft Merleau-Pontys. Denn dieses setzt ja immer noch ein präexistentes Ich voraus, das dann noch sich gelegentlich, nämlich kinästhetisch, auf und in den Leib einlassen kann. Nicht Nietzsche und nicht Merleau-Ponty, sondern vielmehr Freud hat der Erschließung der eigenen Leiblichkeit als Quelle des Selbst vorgearbeitet. Der Grund ist darin zu suchen, dass er sich mit Phasen der Libido-Entwicklung beschäftigt hat, die ontogenetisch vor der Ausbildung des autonomen Subjektes liegen, nämlich mit der von ihm sogenannten oralen und der analen Phase. Beides sind Phasen der frühkindlichen Entwicklung, in denen eine klare Trennung von Ich und Welt noch nicht etabliert ist. Die orale Phase ist durch olfaktorische Lust geprägt, also durch die Welt von Geschmack und Geruch in der Nährung an der Mutterbrust. Freud nennt die darin wirksame Form von Libido auch narzisstisch, allerdings in dem elementaren Sinne, dass es hier um eine Selbstliebe handelt, in der der Unterschied von Ich und Welt noch nicht gesetzt ist. Die orale Phase bleibt nicht nur für das ganze weitere Leben, also auch für den erwachsenen Menschen bedeutsam, insofern das Subjekt später dieses Hintergrundes ungeschiedener Einheit eingedenk sein kann, sondern weil das Ich selbst in dieser Phase in allem, was man direkt oder metaphorisch Geschmack nennt, geprägt wird. Die geschmacklichen Vorlieben, die Präferenzen oder besser gesagt die affektive Affizierbarkeit, die besondere Affizierbarkeit oder Empfindlichkeit im Bereich der Gerüche, ferner, mehr oder weniger metaphorisch, dass man jemanden nicht riechen kann oder umgekehrt, die gespürte Vertrautheit im gemeinsamen Nestgeruch, dann im weiteren Sinne das Gefühl für persönlichen Stil, für das, was zu einem passt und was nicht. Das alles sind Elemente, in denen sich das Ich als Ich selbst kennt und in seiner Besonderheit sicher ist. Da im Allgemeinen die biografischen Hintergründe solcher olfaktorischen Präferenzen nicht durchsichtig sind, werden sie als irrational angesehen. Das heißt aber nur so viel, dass sich darin das Ich in seiner Kontingenz kennt und anerkennt. Adorno hat dieser Quelle des Selbst in seiner häufigen Rede von den Idiosynkrasien Rechnung getragen. Er verwendet damit freilich einen Ausdruck, der konsequent im Zeichen des autonomen Subjekts pejorativ klingt, das heißt gewöhnlich eher eine Ich-Schwäche andeutet. Adorno sucht gleichwohl Idiosynkrasie positiv zu wenden. In der ästhetischen Theorie wird ihr jener Weg der Mimesis ans Vorsubjektive, also der Mimesis ans Vorsubjektive, also die Natur, die eigentlich ein Augenblick, nein, das stimmt was nicht. In der ästhetischen Theorie wird ihr jener Weg der Mimesis ans Vorsubjektive, also die Natur, also jener Weg, der eigentlich ein allgemeiner zu sein hätte, als besonderer des einzelnen Künstlers zugeschrieben, also unter dem Stichwort Idiosynkrasie. Zitiere jetzt aus der ästhetischen Theorie: Wohl ist das der Kunst unabdingbare mimetische Moment seiner Substanz nach ein allgemeines, nicht anders zu erlangen jedoch als durchs unauflöslich idiosynkratische der Einzelsubjekte hindurch. Gleich auf der nächsten Seite redet er dann allerdings von idiokratischen Zwängen und beschwört die kritische Reflexion, jetzt Zitat, dass diese idiosynkratischen Zwänge nicht zur Regression treiben. Es gibt eben nach seiner Einschätzung kein richtiges Leben im Falschen. Die Analphase ist bekanntlich ebenfalls durch eine noch unzureichende Trennung von eigenem und anderem gekennzeichnet. Doch sie ist es gerade, die mit dem in der Regel von außen, nämlich den Eltern, gesetzten Zwang, die Analvorgänge zu beherrschen zu lernen, auch zu ersten Objektbesetzungen wie überhaupt zu Objektbildungen führt. Wir müssen in ihr eine bedeutende Quelle des Selbst erkennen, insofern sie zu einem Selbstbewusstsein führt, das sich in der Beherrschung der eigenen Natur und zugleich der Anerkennung herausbildet, die das Kind für Erfolge in diesem Bereich erhält. Nun könnte man freilich denken, dass das Ich, das auf diesem Wege formiert wird, gerade das autonome Subjekt ist, von Naturerfahrungen abgespalten, gegenüber der eigenen Leiblichkeit durch Ekel firmiert, erfolgs- und anerkennungsabhängig. So kann der Prozess der Subjektbildung, der in der Analphase ansetzt, allerdings ausgehen. Freud hat mit dem Ausdruck Analcharakter denn auch den restringierten Subjekttyp, der sich allein aus der Beherrschung der eigenen Natur alimentiert, bezeichnet. Der Analcharakter ist, jetzt Freud, ordentlich sparsam und eigensinnig. Das ist ein Zitat aus seiner Arbeit Charakter und Analerotik. Also der Analcharakter ist ordentlich.